Das ist ja nicht schlecht, wenn man eine neue Bibel hat. Solange alles drinsteht, was auch in der alten stand. Ja, guten Morgen. Mein Thema heute Morgen ist nach der Allianz, die ja diese Woche das Thema Freude hat. Und es heißt, Gott schenkt Freude am Leben. Und zwar gibt der Text, den die Allianz Gebetswoche dafür vorgegeben hat, etwas aus der Apostelgeschichte 14 an. Ich war erst ein wenig überrascht, als ich das gesehen habe, aber dann, wenn man sich mit dem Text etwas länger beschäftigt, dann sieht man den Zusammenhang. Und deswegen lesen wir jetzt zunächst einmal aus der Apostelgeschichte Kapitel 14. Da heißt es dann ab Vers 14, als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus durch die Volksmenge und riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihre eigenen Wege gehen, obwohl er sich nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Diese Geschichte ist einer der ersten Missionsreisen von Paulus, die er noch gemeinsam mit Barnabas unternommen hat. Und wir sehen die Frage, warum diese übernatürliche Heilung? Da war dieser Mann, der gelähmt dasaß, und Paulus sieht ihn sitzen und ruft ihm zu, und dann springt er auf und kann gehen. Und daraus ziehen die Menschen in der damaligen Zeit einen einzigen Schluss und sie sagen, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Das ist für uns ein wenig schwierig zu verstehen, aber wir müssen uns natürlich mal versuchen, in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Das Christentum wurde ja gerade erst ausgebreitet und verkündigt und diese Menschen lebten völlig mit der griechischen Mythologie. Und deswegen haben sie sich gedacht, diese beiden Männer, die so etwas können, das können nur Götter sein. Und zwar haben sie gleich an den obersten der Götter gedacht, an Zeus und an Hermes. Und ich habe mir als Jugendlicher immer die Frage gestellt, wieso sie den Barnabas den Zeus nannten und Paulus den Hermes. Denn Paulus war ja in diesem Dienst eigentlich, wenn man das so überhaupt sagen darf, der Wichtigere. Aber sie haben einen ganz einfachen Schluss gezogen. Diese Menschen haben gesagt, der Gott, der nichts sagt, das ist der Obergott Zeus und der Gott, der redet, ist der Hermes. Hermes war nach der griechischen Mythologie der Sohn von Zeus und war der Überbringer von Botschaften, der Götterbote. Wir kennen das heute noch in der modernen Welt und hier auch in diesem Saal wird wohl kaum jemand sein, der nicht schon mal von so einem blauen Auto mit einer weißen Aufschrift Hermes beliefert worden ist. Also darin zeigt sich, wie weit man das übernommen hat. Und auch in der Theologie ist Hermes eine wichtige Größe. Wir sprechen nämlich in der Theologie von der Hermeneutik, nämlich der Frage, wie die Schrift ausgelegt wird. Dass man diesem Gott diese Ehre zukommen lässt, ist schon ein bisschen zweifelhaft, denn der Hermes war ständig besoffen und hat ständig gelogen. Also insofern ist das nicht so ein besonders guter Gott gewesen, aber sie haben gedacht, der Paulus redet, also ist das der Hermes und Barnabas ist der Zeus. Es gibt eine ähnliche Stelle im Anfang der Apostelgeschichte, wo Herodes spricht, und die Menschen rufen, dies ist nicht die Stimme eines Menschen, dies ist die Stimme eines Gottes. Und dann berührt ihn ein Engel und er stirbt von Würmern zerfressen, weil er diese Ehre für sich in Anspruch genommen hat. Das tun Paulus und Barnabas nicht, denn sie geben ein Zeugnis vom Gott der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Also sie beziehen sich jetzt ganz eindeutig darauf, dass Gott der Schöpfer ist. Und auch das war für die Griechen nicht ganz unbekannt, aber in dieser Deutlichkeit, ein Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat, kam bei ihnen in dieser Deutlichkeit nicht vor. Also Paulus sagt, der Gott, von dem wir hier sprechen, ist der Gott über alles. Auch hier wieder eine kleine Besonderheit, der Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde, und wir haben das auch gerade in unserer Gebetsrunde gehört, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gott es ist, der alles geschaffen hat. Aber wenn wir zum Beispiel in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass es eine Phase gibt, wo Gott sich nicht mehr der Gott des Himmels und der Erde nennen lässt, sondern wo er nur noch der Gott des Himmels ist. Als ob Gott sich gewissermaßen aus der direkten Regierung der Erde zurückgezogen hat. Bei Jona findet man das. Ich bin der Gott des, der Gott des Himmels. Und damit zieht er sich sozusagen zurück und überlässt der Erde und den Völkern ihren Lauf. Jetzt kommt Paulus in seinen Ausführungen wieder zurück und sagt, auch die Erde und auch das Meer hat dieser Gott geschaffen. Und er weist sie dann ganz eindeutig auf die Notwendigkeit der Bekehrung hin. Denn wir haben hier gelesen in unserem Abschnitt, dass sie sich bekehren sollen zu dem lebendigen Gott und weg von den nichtigen Göttern. Das heißt also, er macht ihnen klar, dieser Gott ist ein lebendiger Gott, nicht ein toter Gott. Und die nichtigen Götter, das sind die, die ihr gerade noch angesprochen habt. Also der Mensch muss zu Gott umkehren. Jetzt ist die Frage, und da kommen wir gleich im nächsten Punkt drauf, wie diese Bekehrung aussieht. Wie Menschen sich wegwenden von den nichtigen Göttern, von denen, die keine sind, zu dem lebendigen Gott. Paulus macht deutlich, das, was ihr bisher verehrt habt, das sind falsche Götter. Und die Götter, um die es geht, oder um den Gott, um es geht, ist der lebendige Gott. Und jetzt macht er ihnen deutlich, und das ist ja der Kernvers für diesen ersten Abschnitt, wie dieser Gott sich bisher gezeigt hat. Denn Gott schenkt allen Menschen Freude am Leben. Es heißt dann in Vers 16, er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihre eigenen Wege gehen. Das heißt also, Gott hat, wie ich eben schon gesagt habe, nicht mehr direkt in das Geschehen auf der Erde eingegriffen, sondern die Menschen konnten ihre eigenen Wege gehen. Aber er hat sich trotzdem nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tut. Und deswegen macht Paulus ihnen noch einmal klar, was ist denn das Gute, was Gott euch getan hat? Und das steht dann in Vers 17, er hat euch Gutes getan und euch Himmelregen und fruchtbare Zeiten gegeben. Gott macht also klar, dass die Menschen überhaupt in der Lage waren zu überleben. Das war ein Zeichen der Güte Gottes. Und wenn wir ganz zurückgehen in das Alte Testament, dann sehen wir, dass nach der Sintflut Gott etwas sehr Entscheidendes sagt über das Bestehen der Menschheit und der Erde. Er sagt, A, dass er die Erde nicht mehr durch Wasser vernichten will. Und wenn man diesen Bericht liest, wie Gott den Regenbogen einsetzt, dann ist das schon sehr, sehr faszinierend. Er sagt nämlich, dieser Bogen wird kommen, wenn ich die Wolken aufhäufe und Regen über die Erde sende, dann soll der Bogen mich, Gott, erinnern an meine Zusage, diese Erde nicht zu vernichten. Das finde ich schon sehr interessant, dass Gott diese naturwissenschaftliche Erscheinung, diese Brechung des Lichtes im Wasser für sich selbst als eine Erinnerung nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt Wasser und Wolken über die Erde gebracht, aber weiter gehe ich nicht, weil ich das den Menschen versprochen habe. Und deswegen, jeder Regenbogen erinnert uns daran, dass Gott diese Erde nicht wieder durch Wasser vernichten wird. Sie zeigt uns die Größe Gottes, auch wenn dieser Regenbogen in unserer Zeit sehr deutlich missbraucht wird. Aber denkt immer daran, der Regenbogen, der das andere andeuten soll, hat nur 6 Farben. Der von Gott gegebene Regenbogen hat 7 Farben. Eine Farbe mehr. Und glaube, das ist entscheidend. Aber dann sagt Gott etwas Entscheidendes danach. Von nun an soll nicht mehr aufhören Sommer und Winter, Saat und Ernte. Das heißt also, Gott sagt voraus, es wird immer einen Kreislauf geben, in dem ihr leben könnt, weil ich das so eingerichtet habe. Es wird regnen, nach der Regenzeit kommt dann die Ernte und dann habt ihr wieder etwas zu essen. Und so könnt ihr immer weiter überleben. Und das ist das Gute, was Gott den Menschen tut. Aber wir lesen jetzt einmal genau, was hier in Kapitel 15 steht. Denn womit hat Gott die Menschen gesättigt? Mit Regen und fruchtbaren Zeiten und die Freude am Leben. Denn es heißt dort, dass er eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Also Essen ist keine Frage des Überlebens. Essen ist keine Frage des Sattwerdens, das ist es auch. Aber Essen ist in diesem Sinne eine Frage der Fröhlichkeit. Gott sagt, ich habe eure Herzen erfüllt. Er sagt nicht, ich habe eure Mägen gefüllt, dass ihr wieder weiterarbeiten könnt, dass ihr wieder weiterlaufen könnt. Er sagt, ich habe eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Also, wenn ihr in 1 oder 2 Stunden Platz nehmt, beim Sonntagsmahl, seid fröhlich. Es ist Gott, der unsere Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Es gibt einen Text aus dem Prediger aus Kapitel 9, Vers 8. Da heißt es, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem tun. Also muffelig essen und muffelig trinken ist für einen Menschen, der Gott kennt, nicht angesagt. Ich weiß, morgens früh so hat man nicht immer schon diese Stimmung, aber wir sollten uns immer wieder daran erinnern, Essen ist für unser Herz, für unsere Fröhlichkeit. Und das gilt für alle Menschen. Das gilt auch für unseren ungläubigen Nachbarn. Auch dem zeigt Gott Freude am Leben, indem er in diesem Kreislauf von Saat und Ernte, von Regen und Frucht ihm das Leben schenkt. Wir gehen jetzt einige Kapitel weiter, das Kapitel 17, und da finden wir eine andere Ausgangssituation. Und dazu lese ich aus Kapitel 17 auch nur einige Verse. Ist ja eine lange Geschichte und sehr spannende Geschichte. Ich lese nur die Verse von Vers 16 bis 21. Nein, das ist jetzt richtig, die lese ich nicht, sondern gleich ab Vers 22. In diesen ersten Versen sehen wir, dass Paulus in Athen ist und auf seine Weggefährten wartet. Und dann läuft er durch diese Stadt und ist erregt wegen der vielen Götzenbilder. Und man möchte sich die Frage stellen, Paulus, das hast du doch gekannt. Das war doch überall so. Klammer auf, in der Apostelgeschichte werden 5 griechische Götter erwähnt. 2 haben wir schon gehabt, nämlich Zeus und Hermes. Dann wird noch die Artemis erwähnt von Ephesus. Und im vorletzten Kapitel der Apostelgeschichte wird erwähnt, dass das Schiff im Zeichen der Dioskuren von Castor und Pollux fuhr. Also Götzenbilder überall. Paulus Was erregt dich jetzt auf mal in Athen daran, dass du so viele Götzenbilder siehst? Und ich glaube, es wurde ihm so klar, dass hier in dem Zentrum des Denkens und der Kultur der damaligen Welt so viel Götzenbilder da waren, weil ein Götzenbild immer auch für einen Dämon, für einen unsichtbaren Gott steht. Und da müssen wir uns die Frage stellen, auch an die jungen Geschwister, sind wir noch davon erregt und irritiert über die vielen Götzen, die es auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft gibt? Ich sprach kürzlich mit einer Missionarin, die in Bangkok arbeitet, und sie sagte mir, sie haben dann eine Gruppe, die sind dann zu ihnen gekommen und sie waren so froh, nach den ganzen vielen Bildern, die sie dort in Bangkok gesehen haben, endlich ein Zentrum zu finden, wo der christliche Glaube gepredigt und gepflegt wird. Die Situation haben wir natürlich nicht, wenn man mal von dem kleinen Buddha im Rhododendronpark absieht, aber selbst das frage ich mich, was ist da passiert, dass nun ausgerechnet dieser Buddha dort aufgestellt worden ist? Aber die vielen unsichtbaren, die vielen gedanklichen Götter und Götzen unserer Zeit, erregt uns das noch? Irritiert uns das noch? Das ist, glaube ich, eine Frage, in der wir uns immer wieder üben sollten. Und das Zweite in Athen, das war der Athener Lifestyle, ein großer Debattierclub. Es heißt hier am Ende des ersten Abschnittes in Vers 21, alle Athener aber und die Fremden, die sich hier aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Sie haben den ganzen Tag geredet und jeder hatte eine neue Idee. Es gab Philosophenschulen, das alles fand wahrscheinlich auf einem Marktplatz statt, so in einer Säulenhalle. Und auch Sokrates hat dort viele Jahre seine Lehren verbreitet. Das war der Athener Lifestyle. Jeder konnte sagen, was er wollte. Wenn wir das jetzt einmal übertragen auf unsere Zeit und auch für uns Christen, denn es heißt alle Athener und die Fremden. Wir sind als Christen Fremde in dieser Welt. Und da ist die Frage, womit verbringen wir unsere Zeit? Verbringen wir unsere Zeit auch damit, zu reden und zu hören? Und achtet bitte auf die Reihenfolge. Sie haben nicht erst gehört und dann geredet. Sie haben gleich geredet und dann gehört. So sehr waren sie davon überzeugt, der Welt etwas Neues zu bringen und zu sagen. Frage an uns, mischen wir damit? Ihr kennt ja alle diesen alten Satz, ich weiß ja gar nicht, was ich denken soll, ich habe ja noch nicht gehört, was ich sagen werde. Und das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Abschnitt, nämlich auf die Verse im Abvers 22 und die lese ich jetzt. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun, ohne zu wissen, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Hier also die große Rede von dem Apostel Paulus auf dem Areopag. Und die Griechen hatten sich überlegt, damit wir bloß keinen Gott übersehen, haben wir ein Altar gebaut für den unbekannten Gott. Es gab eine Geschichte aus einer Nachbarstadt, wo es eine große Katastrophe gegeben hat, wenn ich mich richtig erinnere, eine Pest. Und dann wurde prophezeit, die sei gekommen, weil sie einen Gott übersehen hatten. Und um das zu vermeiden, haben sie sicherheitshalber nochmal einen Altar gebaut, dem unbekannten Gott. Wie viele es davon gegeben hat, ist nicht deutlich, aber auf jeden Fall diesen einen, den Paulus gesehen hat. Und er sagt den Griechen, und das ist sehr interessant, nachdem ich eure Heiligtümer gesehen habe. Also die Athener waren eine Gesellschaft, die darauf gerichtet war, die unsichtbare Welt zu verehren. Paulus stellt das zunächst gar nicht schlecht hin, sondern im Gegenteil, er sieht das sogar in einer gewissen positiven Weise, weil er sie abholen will in ihrem Denken. Also er sagt nicht mit dem Holzhammer, das ist alles schlecht, was ihr hier macht, sondern er nimmt das auf und führt dann über diesen einen Altar, dem unbekannten Gott, sie zu dem wahren Gott hin. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen. Dieser unbekannte Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Also hier sehen wir jetzt auch eine Parallelität zu dem, was wir vorhin gesehen haben, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Schöpfer Gott. Er ist der Gott des Himmels und der Erde und er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut worden sind. Gott ist unfassbar. Das erinnert uns an zwei Begebenheiten. Die erste Begebenheit ist bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem durch Salomo. Und das ist sehr, sehr interessant, weil Gott schon bei dem Bau der Stiftshütte gesagt hatte, er wollte einen Ort haben, wo die Menschen ihm begegnen konnten. Also Gott selber gibt die Anweisung zum Bau eines Tempels. Und Gott ist es so wichtig, dass David diesen Tempel nicht bauen darf, weil er ein Mann des Krieges ist, sondern Salomo soll diesen Tempel bauen. Aber was betet Salomo bei der Einweihung des Tempels? Den die Himmel der Himmel nicht fassen können, wie viel weniger das Haus, das ich erbaut habe. Das heißt also, Salomo ist klar, ich habe zwar diesen Tempel gebaut, als eine Begegnungsstätte mit Gott, aber dieser Tempel ist zu klein und gar nicht in der Lage, Gott überhaupt zu fassen. Stephanus greift das später auf, wenn er die Rede vor dem Hohen Rat hält und sagt, aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron, und die Erde, der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr bebauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe, hat nicht meine Hand dies alles gemacht. Also es ist unmöglich, Gott in etwas Irdisches, in etwas Räumliches einzubinden oder zu fassen. Und das Zweite, was Paulus dann noch dazu sagt, er hat auch nichts nötig. Also Gott braucht gar nichts. Auch das war für die Griechen jetzt sehr entscheidend, denn sie waren es ja gewohnt, ihren Göttern etwas Materielles darzubringen. Als junger Mensch habe ich mich häufiger mal gefragt, was es dann bedeutet, wenn Paulus schreibt an die Korinther, dass wenn Götzenfleisch im Fleischmarkt angeboten wird, dass sie das nicht essen sollten. Das war vorher den Göttern vorgelegt worden als Speise. Man hat gesagt, die Götter essen das jetzt und wenn das vorbei war, dann wurde das ganz normal im Fleischmarkt angeboten. Ich fand das unheimlich schwierig zu verstehen, den Text. Bis ich mit meiner geschätzten Gattin im jungen Alter von 24 bzw. 22 Jahren durch Japan gecruised bin. Und dann sahen wir überall kleine Schreine und davor stand Coca-Cola und Popcorn. Und dann habe ich unseren Bruder, der da als Evangelist unterwegs war, gefragt, was soll das? Ja, sagte, das wird den Göttern dargebracht, dass die was haben zum Essen und zum Trinken. Und hinterher wurde das ganz normal aufgetrunken und aufgegessen. Da habe ich verstanden, was das bedeutet. Und deswegen sagt Paulus eben, das, was einem Götzen geopfert, ist nichts. Ich will da jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber die Griechen verstanden das, Gott muss die Götter müssen materiell versorgt werden. Und deswegen sagt er, nein, der Gott, den ich euch verkündige, der braucht nichts. Im Psalm 50 heißt es, ich nehme keinen Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Und er gibt allem Leben und Odem und alles. Es geht kein Mensch über diese Erde, der nicht den Odem Gottes in sich hat. Denn was passiert beim Schöpfungsbericht? Was macht Gott? Gott schafft Adam, haucht in ihn und damit wurde Adam eine lebendige Seele. Also wenn ihr morgen euch wieder an der Kasse im Supermarkt über die Leute ärgert, die vor euch stehen, weil sie nicht schnell genug sind oder das Handtäschchen nicht schnell genug aufkriegen oder, denkt dran, auch in diesen Menschen ist der Odem Gottes. Und er erhält alle Menschen. Paulus schreibt an Timotheus, unser Gott, der ein Erhalter aller Menschen ist. Damit wird klar, Paulus verkündet ihnen den unbekannten Gott, den ich bin, der ich bin. Wir waren am letzten Wochenende auf einer Jahreswechselfreizeit in Kopenhagen und am 1. Januar, sehr praktisch, nachmittags um 2, war ein Gottesdienst der First International Baptist Church in Kopenhagen und wir sind mit einem Teil der Freizeitteilnehmer dort hingefahren. Es ist ja eine gute Gewohnheit, am Sonntag zu schauen, wo wird Gottes Wort verkündigt. Auch wenn man auf Reisen ist, ich ermuntere alle, die viel rumkommen, immer mal zu suchen, wo ist Gottes Volk? Man macht sehr, sehr viele positive Erfahrungen auf der ganzen Welt, haben meine Frau und ich diese Erfahrung gemacht. Und so waren wir letztes Wochenende in Kopenhagen. Da sprach ein, ja, wenn ich junger Bruder sage, das ist immer so relativ, ne, ist man mit Mitte 30, Anfang 40 noch jung, wahrscheinlich ja, aus Rumänien, in perfektem Englisch, über das I am. Und er hat 13 Eigenschaften Gottes vorgestellt, wer Gott ist. Seine Allmacht, seine Allwissenheit und eben auch die Tatsache, dass Gott absolut autark ist. Er ruht in sich, er braucht nichts. Und dieser Bruder schloss ab mit der Ausführung about the holiness of God, über die Heiligkeit Gottes, an der sich alles relatiert. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, alles gut, danke. 40 Minuten zum Thema, wer ist Gott, ist am 1. Januar schon eine Herausforderung, sicherlich, wenn es dann noch in einer fremden Sprache ist. Aber ich habe mich gefreut, dass so in dieser Deutlichkeit das gepredigt wird. Der unbekannte Gott ist der Gott, der ich bin, der ich bin. Und Gott bestimmt Raum und Zeit, denn es heißt hier, dass Gott aus den vielen, aus einem die vielen gemacht hat. Und das gefiel den Griechen gar nicht, denn wir haben das nicht gelesen, aber er hatte einen Disput mit den Epikureern und mit den Stoikern. Und die unterschieden sich in manchen Dingen. Vereinfacht ausgedrückt, die Epikureer waren auf den Genuss ausgerichtet und sagten, das Leben ist eine Frage von Atomen, die sich zufällig zusammengefunden haben. Und wenn die Trennung von Seele und Leib kommt, nämlich mit dem Tod, dann ist das gar nicht so schlimm, weil sich die Atome neu sortieren und werden dann zu einem anderen Wesen. Die Stoiker, wir kennen das ja bis heute, stoische Ruhe, den Begriff, waren da etwas anders unterwegs. Aber auch sie wollten eine Abstammung von einem, konnten sie nicht denken. Und da sagt Paulus, Gott hat aus einem die vielen gemacht. Und damit ist er bei Adam. Und die Griechen waren ja auch ganz schön überheblich. Wenn wir heute noch den Begriff kennen, Barbaren, dann stammt das aus der damaligen Zeit. Alle Leute, die kein Griechisch sprachen, waren Barbaren, inklusive den Römern. So überheblich waren sie. Und jetzt kommt einer daher und sagt, auch in eurem Stammbaum gibt es einen besoffenen Seemann und einen weggejagten Gärtner. Und das zu akzeptieren, war nicht einfach. Das hat er ihm so nicht gesagt, das habe ich später bei niederländischen Evangelisten gelernt. Aber mit Adam begann die Menschheitsgeschichte. Und warum ist das so entscheidend? Da kommen wir gleich zu. Wo es einen Anfang gibt, gibt es auch ein Ende. Und das wird jetzt in der weiteren Predigt von Paulus deutlich. Gott wollte, dass die ganze Erde bewohnt wird. Diesen Auftrag gibt Gott bereits mit der Schöpfung. Und er wiederholt ihn nach der Sintflut. Aber die Menschen meinten, sie könnten das besser organisieren und blieben zusammen, haben den Turm gebaut. Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Aber mit der babylonischen Sprachenverwirrung hilft Gott sozusagen nach, dass die Menschen sich über die ganze Erde verbreitet haben. Hätten sie das damals gleich getan, hätten unsere Englisch- und Französisch- und Spanischlehrer keine Arbeit mehr. Deswegen brauchen wir sie heute noch, damit wir uns in anderen Sprachen verständigen können. Aber es ist so eingetreten. Gott hat dafür gesorgt, dass die ganze Erde bewohnt wird. Und Gott gibt Leben und Gott nimmt Leben. Das ist ein bisschen schwierig hier vielleicht zu sehen, denn es heißt, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung festgelegt hat. Es gibt eine ganze Reihe Ausleger, die diese festgelegten Zeiten auf die Jahreszeiten beziehen, aber ich habe gedacht, es geht natürlich auch dahin, dass Gott die Länge des Lebens bestimmt. Und ich denke, wir sollten uns als Christen immer wieder daran erinnern, Gott gibt Leben und Gott nimmt Leben. Sind ja zwei große Diskussionen in unserer Gesellschaft. Gott gibt Leben, die ganze Frage nach der Abtreibung. Jetzt unsere neue Familienministerin will den Paragraphen 218 ganz abschaffen. Da merken wir wieder, in welcher Denke unsere Gesellschaft unterwegs ist und Gott nimmt Leben, nicht wir, die Diskussion um die Frage nach der Euthanasie. Alles große Herausforderungen, denen wir uns als Christen, auch ihr als junge Christen, gegenüber seht. Und Gott legt die Grenzen fest. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil das wäre nochmal ein besonderes Thema. Wir wollen jetzt zu der Frage kommen, wo Gott ist näher, als man denkt. Denn es heißt hier in unserem Text, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er gar nicht fern ist von jedem von uns. Das Ziel des menschlichen Lebens ist, Gott zu finden. Da waren die Griechen sich drin einig. Sie haben danach gesucht. Sie haben versucht, in diese metaphysische Ebene einzudringen, haben diese ganzen Götterdinge geschaffen und überlegt. Aber Gott ist jedem Menschen nah. Und das zeigt sich, indem Paulus jetzt hier etwas sehr Interessantes macht, wie er ihnen das deutlich macht. Die Frage, was bedeutet hier, Gott ist jedem Menschen nah? Ist das im räumlichen Sinne zu verstehen oder im inhaltlichen Sinne? Und ich denke, es ist eher im inhaltlichen Sinne, weil wenn Gott der Schöpfer der Menschen ist und wir Menschen sind Ebenbilder Gottes, dann ist Gott uns nahe. Wir sehen in uns und in unserem Mitmenschen etwas vom Wesen Gottes. Und das macht er ihnen jetzt deutlich, indem er ihnen sagt, auch eure Denker haben das ja schon überlegt. Und zwar heißt es hier dann, dass sie gesagt haben, diese Denker, denn wir sind auch sein Geschlecht. Man hat lange überlegt und die Frage gestellt, woher kommt es? Es gibt also zwei Quellen. Die eine ist bei Aratus und die andere bei Kleantes. Da heißt es nämlich in einem Hexametervers, dich zu rufen geziemt allen Sterblichen, denn sie stammen aus deinem Geschlecht. Warum wählt Paulus diesen Umweg? Weil er ihnen eigentlich sagen will, liebe Leute, was ihr selber denkt und wo ihr forscht, das ist ja richtig. Jetzt müsst ihr nur noch den richtigen Gott finden. Und da kommt er gleich drauf zu sprechen. Faszinierend daran ist, dass Paulus sich so gut auskannte. Schließlich war er Jude, war bei Gamaliel ausgebildet worden in Jerusalem und trotzdem kennt er sich in der griechischen Philosophie und Mythologie bestens aus. Es gibt drei Zitate, wo Paulus griechische Quellen zitiert. Das ist hier das eine. Das zweite ist im Brief an Titus. Das kennen wir alle wahrscheinlich noch aus der Schule. Ein Kreter sagt, die Kreter lügen. Wenn also ein Kreter das sagt, dann lügt er auch. Also stimmt das nicht, was er sagt. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt es doch, weil der Kreter nicht lügen. So, also ein Paradoxum. Das führt Paulus an und sagt, aus seinen Dichtern sagt einer, Kreter sind faule Bäuche und Lügner. Das dritte Zitat ist nicht zu erkennen. Da heißt es nämlich im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, im Auferstehungskapitel, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Alle versuchen dann verzweifelt im Prediger oder in den Sprüchen das zu finden, aber ist nicht zu finden. Auch ein Zitat eines griechischen Komödianten oder Kabarettisten, der hat ungefähr so 1000 Spottlieder gedichtet und eins davon war dieses, was Paulus dann zitiert. Botschaft, lasst uns immer mit dem Denken unserer Gesellschaft auf der Höhe der Zeit sein. Wenn wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium, sollten wir wissen, wo sie unterwegs sind und wie sie denken. Das ist nicht immer leicht und das ist auch manchmal schwer, schwer auszuhalten. Meine Frau und ich sagen dann auch, zappen wir jetzt weg oder halten wir das aus, was uns hier gerade auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsentiert wird. Wollen wir aber verstehen, wo die Gesellschaft steht, muss man manchmal das auch aushalten. Und jetzt sagt Gott ihnen noch, der Mensch, das Bild Gottes, er ist nicht so, wie der Mensch sich ihn vorstellt. Denn wenn das so wäre, dann würde Gott ja eine Vorstellung von uns Menschen sein. Also die Frage unserer Fantasie, wie weit wir denken und uns etwas vorstellen können. Ich hatte einen Freund, der sagte mir, immer wenn ich nicht einschlafen kann, dann stelle ich mir eine Zahl vor, die langsam auf mich zukommt. Und wenn ich sie erkennen kann, dann weiß ich, welche Zahl das ist. Die Schwierigkeit ist nur, sich eine Zahl vorzustellen, die man nicht kennt. Also David hat ja gesagt, es ist schon ziemlich schwierig, mit unserem Verstand über bestimmte Grenzen zu springen. Entscheidend ist also das Umgekehrte. Der Mensch, das Bild Gottes, wie Gott ihn sich vorgestellt hat und nicht, wie der Mensch sich Gott vorstellt. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Das Götzenbild an sich ist nichts. Der Dämon dahinter, das ist das Böse. Und das sollten wir nie vergessen. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Gott beendet die Zeit des Suchens, die hier, wie auch in Kapitel 15, die Zeit der Unwissenheit genannt wird. Also Gott gesteht den Menschen gewissermaßen zu, dass sie eine Zeit hatten, wo sie ihn nicht gekannt haben. Man kann das noch etwas vertiefen, was diese Zeit der Unwissenheit genau beinhaltet. Aber entscheidend ist, es ist eine Zeit, wo Menschen Gott nicht gekannt haben. Gott hatte sich seinem Volk Israel geoffenbart. Nun ist das nicht ganz richtig, denn Gott hat ja auch sich in der Natur offenbart. Die große Botschaft aus dem Römerbrief ist, die Menschen hätten Gott sehen können, wenn sie ihn gesucht haben, hätten. Und die große Frage der großen ethischen Diskussion, die wir leider auch mittlerweile im evangelikalen Spektrum führen, ist die Frage von Römer 1. Und da habe ich jetzt gerade kürzlich einen Vortrag gehört, der mich nochmal sehr deutlich bestärkt hat. Der Bruder, der das aufführte, Professor für Neues Testament, er sagt, die Exegese von Römer 1 lässt überhaupt keinen Spielraum. Da steht, dass praktizierte Gleichgeschlechtlichkeit Sünde ist. Also, Thema ist an der Stelle ganz klar. Und Gott sagt, weil eben die Menschen nicht gesucht haben, deswegen hat er sie dieser Verirrung hingegeben. Wichtiges Thema, wollte ich hier nur mit einer Fußnote erwähnen. Und jetzt sagt Paulus weiter, Gott gebietet allen Menschen, dass sie Buße tun sollen. Das ist nun schon mal harter Tobak. Wir leben in einer Gesellschaft des Multiple Choice. Ich überlege mir dies oder das oder jenes. Fahre ich mit dem Auto oder gehe ich wie meine Nachbarn vorbildlich zu Fuß? Oder nehme ich das Fahrrad oder nehme ich den öffentlichen Personennahverkehr? Alles ist möglich. Die einen wollen keinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, fahren mit der Bahn. Die anderen haben mit Inlandsflügen kein Problem. Alles ist möglich. Aber bei der Frage nach Gott ist es eben keine Frage der Beliebigkeit, sondern Gott gebietet allen Menschen, dass sie Buße tun sollen. Denn er wird das Gericht über diese Erde bringen. Gottes gerechtes Gericht. Und damit schließt sich der Kreis zu dem Ausgangspunkt, dass Gott Leben aus einem gemacht hat, weil er die Geschichte auch zu Ende führt. Und das ist die große Frage nach dem Geschichtsverständnis. Es gibt, wie bei den Griechen, auch heute, Menschen, die denken, das ist alles ein fortlaufender Prozess, der sich in alle Zeiten weiter wiederholen wird. Christlich-jüdisches Denken sagt, nein, Gott hat einen Anfang gemacht und Gott führt die Sache auch zu einem Endpunkt, nämlich zu seinem Gericht über diese Erde. Und das ist die Frage, wie denken wir? Welches Geschichtsverständnis haben wir? Ich werde mich jetzt nicht hinreißen lassen, hier politische Einordnungen zu machen, aber ich gebe das doch mal als Denksportaufgabe für die Jüngeren mit, mal so in die aktuellen Diskussionen zu schauen. Denn dieses Gericht wird ein gerechter Richter Gottes tun, den er aus den Toten auferweckt hat. Paulus lässt den ersten Menschen unerwähnt. Aus einem hat er alle geschaffen. Paulus lässt namentlich auch den Richter unerwähnt. Er sagt nur, es ist ein gerechter Richter. Warum ist dieser Richter gerecht? Weil Gott ihn das bewiesen hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Folge der Sünde ist der Tod. Über wen die Sünde aber nicht mehr herrscht, der kann auch wieder leben. Und das wird im Sterben und der Auferstehung unseres Herrn Jesus deutlich. Gott konnte den Herrn Jesus auferwecken, weil er der Gerechte ist. Das ist die große Botschaft, Gott schenkt Freude am Leben. Er schuf den Menschen in seinem Bild. Er schuf die Erde als Wohnort der Menschen. Er versorgt den Menschen und schenkt ihm damit Freude. Gott beendet das Suchen des Menschen nach ihm. Gott offenbart sich in Jesus Christus, dem Retter und Richter. In Jesus schenkt Gott uns neues Leben. Und wir können auch dieses irdische Leben in vollen Zügen genießen, weil wir wissen, wir sind versöhnt mit Gott. Gott schenkt Freude am Leben. Da waren wir jetzt eine. Ja. Nee. Ist egal. Das war jedenfalls Zitat aus der Apostelgeschichte von dem, was Jochen Brodbeck am Anfang vorgelesen hat. Jetzt kommen Sie noch alle einmal. Schnell zum Nachlesen. Da ist der Vers. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht, zitiert Petrus bei seiner Rede am Pfingsttag, als die Gemeinde gegründet wird. Und jetzt mache ich etwas, was vielleicht ein bisschen Verwirrung stiftet. Ich frage mal das Musikteam, ob sie es so spontan hinkriegen, das Lied noch zu intonieren. Kommt, atmet auf, denn ihr sollt leben. Das kriegen Sie hin. Wunderbar. Herzlichen Dank.